treffen sich zwei Jugendliche an der Bushaltestelle, meint der eine zum anderen: Ey Digga, du bist ja sowas von lost. Was sagt Ihnen das als aufmerksamer Zuhörer nebendran? Nun, zum einen sagt das Ihnen: Wow, ich habe gerade das Jugendwort des Jahres 2020 gehört. Lost. Ja, und dann fangen Sie an zu überlegen, was will der eine jetzt seinem Kumpel damit sagen, wenn der sowas von lost ist. Mit Hilfe von Langenscheids Jugendwort des Jahres Analyse wird dann schnell klar: Wer lost ist, der ist ahnungslos, völlig überfordert, ohne Plan oder eben verloren. Was lost ja wörtlich meint: verloren, weil ahnungslos, überfordert und ohne Plan. Und dann vermutet Langenscheid bei seiner Erklärung des Jugendworts, Zitat: Vielleicht passt das diesjährige Jugendwort des Jahres auch ganz gut in die aktuelle Situation, in der wir alle stecken. Womöglich sind wir durch Corona so lost wie noch nie zuvor. Ob wir angesichts von Corona irgendwann einen Plan haben und nicht mehr lost sind, muss man sehen. Aber Paulus stellt uns heute Morgen eine ganz andere Frage. Hast du einen Plan, wenn Gott diese Welt einmal beendet und du vor Gottes Thron stehst? Hast du einen Plan, wenn Jesus wiederkommt? Oder bist du denn auch ohne Plan, ahnungslos, überfordert, lost? Die Menschheit versucht ja zurzeit alles, um einen Plan zu bekommen, wie man mit diesem Virus umgeht. Aber ich habe den Eindruck, sie hat keinen Plan für den Tag, wenn Jesus wiederkommt und diese Welt mitsamt all ihren Plänen beendet. Und dass das nicht passiert und wir an diesem Tag eben nicht planlos sind und ihm nicht planlos entgegengehen, dafür legt sich Paulus ins Zeug. Ich lese uns das Bibelwort für den heutigen Sonntag aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 11, unter dem Thema: Keine unendliche Geschichte, was die Welt erwartet und wie sie sich darauf vorbereiten kann. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Paulus schreibt an die Thessalonicher: Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt. Und ich denke mir, ja, Menschenskind, wenn es doch heute nur auch so wäre. Die Welt rechnet doch nicht mit einem Tag des Herrn, an dem Jesus wiederkommt und die Welt richtet. Er ist null auf dem Schirm. Die Welt ist damit zufrieden, Lösungen für Corona zu finden und für das Klima und für tausend andere Dinge mehr, die ja alle auch wichtig sind. Aber völlig lost und planlos und orientierungslos, wenn es um die Wiederkunft von Jesus geht und um die Frage, was dann sein wird mit mir, mit uns, mit dieser Welt und wie wir das vielleicht beeinflussen können, was dann sein wird. Oder uns darauf vorbereiten. Schauen wir uns an, wie Paulus sich dafür stark macht, dass wir an dieser Stelle nicht planlos und lost sind. Paulus schickt uns auf zwei Fortbildungen. Zum einen zum Thema Einbruchsschutz und dann gleich hinterher zum Geburtsvorbereitungskurs. Mal eine kleine Umfrage, zumindest mal hier in der Kirche, ihr daheim am Livestream, da kommen wir demnächst dazu, dass das auch funktioniert. Aber jetzt mal hier in der Kirche, mal alle Männer, Hände hoch, die schon einmal auf einem Geburtsvorbereitungskurs waren. Ja, mal Hände hoch, Geburtsvorbereitungskurs bei Männern. Ja, doch einige, nicht alle, aber einige. Und das macht ja auch Sinn. Das lohnt sich ja, ich sag's euch. Meine Frau und ich, wir haben unsere Kinder natürlich gemeinsam geboren. Ja, okay, meine Frau hat sie zur Welt gebracht, aber ich habe sie gecoacht dabei. Und ohne solch einen Geburtsvorbereitungskurs, ich kann es euch sagen, ich wäre sowas von lost gewesen, sowas von planlos und orientierungslos. Aber mit diesem Kurs, jetzt muss ich besser aufhören, meine Frau schaut vielleicht auch zu oder nachher zu, ich bin jetzt in der Kinderkirche, ein Geburtsvorbereitungskurs, natürlich ist es sinnvoll. Und so ist auch im Glauben. Wenn Paulus im Neuen Testament mehrfach dieses Bild verwendet für die Wiederkunft von Jesus, dieses Bild von Wehen und der Geburt, dann braucht es auch hier eine geistliche Geburtsvorbereitung, dass wir eben nicht lost sind, wenn es drauf ankommt. Und deshalb, ob ihr es gemerkt habt oder nicht, ihr seid hier mitten im Geburtsvorbereitungskurs. Bei ein paar Dinge bringt man ja mit, wenn man zu solch einem Kurs geht. Vor allem natürlich die Vorfreude auf die Geburt. Weiter bringt man mit, dass wir den Geburtstermin nicht kennen. Und wir bringen mit den Bammel vor der Zielgeraden, weil wir wissen, die wird heftig. Aber genau deshalb sind wir ja im Geburtsvorbereitungskurs, dass wir lernen, wie wir diese Zielgerade mit ihren heftigen Wehen meistern. Und das Stichwort der Wehen ist das Entscheidende. Dieses Bild für die Zielgerade verwendet auch Jesus, wenn er selber in seiner großen Endzeitrede bei Matthäus überliefert sagt, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, seht zu und erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Mitten in der Endzeitlehre von Jesus fällt diese Deutung auf. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Jesus vergleicht die Endzeit mit den Wehen einer Schwangerschaft. Zur Geburt kommt es mit seiner Wiederkunft, dem jüngsten Gericht und dem Beginn der Ewigkeit. Damit es aber zur Geburt kommt, braucht es Wehen. Es beginnt mit leichten Wehen, eine Wehe, Pause. Eine weitere Wehe, Pause. Aber dann nehmen die Wehen zu an Intensität, an Dauer und den Blick auf ihre Häufigkeit. Was das Bild der Wehen mit dem anderen Bild vom Dieb in der Nacht verbindet, es ist das Überraschungsmoment. Und dass wir vorbereitet sein sollen. Auch wenn wir eben nicht wissen, wann Jesus wiederkommt. Für Menschen, die vorbereitet sind, ist die Wiederkunft von Jesus zwar auch eine Überraschung, aber eben keine Diebeserfahrung. Während für Menschen, die nicht vorbereitet sind, der Tag tatsächlich kommt wie ein Dieb. Wohlgemerkt, nicht Jesus kommt wie ein Dieb, sondern jener Tag, an dem Jesus wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt und diese gefallene Welt dem Verderben anheimfällt. Deshalb Paulus heute Morgen: Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Bis Jesus wiederkommt, werden wir noch manch Wehe zu spüren bekommen. Und wenn es dann soweit ist und Jesus wiederkommt, dann wird das überraschend geschehen. Aber wir sind vorbereitet. Dank solch geistlicher Geburtsvorbereitung wie im heutigen Bibelwort. Lost oder safe? Ratlos, planlos und verloren? Oder gelassen und getrost und gerettet? Was auf den ersten Blick so ein bisschen schwarz-weiß klingen mag, das ist nicht schwarz-weiß, sondern wie ein Geburtsvorbereitungskurs eine gute Geburtserfahrung ermöglichen soll. So ist Gottes Herzenswunsch, dass seine Gemeinde gut durch die Wehen hindurchkommt und hineingeboren wird in seine neue Welt. Also dieser Vorwurf, das ist doch ein bisschen schwarz und weiß, nur Jesus allein und so muss es laufen und nicht anders. Bei der Geburtsvorbereitung eiere ich doch auch nicht rum, ist es so besser oder so besser, sondern es ist klar, es kommen die Wehen und ich muss die Wehen verschaffen und es kommt zur Geburt. Und so ist doch hier auch. Wir schauen auf Gottes Herzenswunsch, dass seine Gemeinde gut hindurchkommt und zur Geburt kommt, hinein in sein ewiges Reich. Also die Frage, wie sind wir vorbereitet? Die Bibel hat ganz viele Impulse für abendfülle Geburtsvorbereitungskurse. Schauen wir in das Bibelwort für den heutigen Sonntag, sind es meines Erachtens zwei Übungen. Die eine: Schau auf deine Bestimmung, Gott will dein Heil. Und die andere: Lebe dein Leben mit Glaube, Liebe und Hoffnung. Paulus: Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich meine, man schluckt ja schon wieder an der Stelle. Unter Bestimmung, da stellen wir uns doch was anderes vor. Was ist meine Bestimmung? Bei der Frage denkt man eher an, wo ist mein Platz? Was sind meine Gaben? Wo kann ich diese Welt mitgestalten und was bewegen? Und selbst bis in unsere christliche Verkündigung in unserer Zeit hinein, und da schließe ich mich gar nicht aus, liegt der Fokus meines Erachtens viel stärker auf Coaching-Themen als auf jener Bestimmung, von der Paulus heute spricht. Deine Bestimmung ist es, nicht verloren zu gehen, sondern das Heil zu erlangen, wörtlich im Griechischen gerettet zu werden. Jesus kommt wieder und dann ist Schluss mit dem Elend dieser Welt. Auch mit dem Elend, wenn heute das Thema Geburt so stark ist und auch unter uns viele sind, für die das ein großes Problem und ein großer Schmerz ist. Und jeder von uns kann seine Dinge durchbuchstabieren. Viel Elend. Jesus kommt wieder und mit seiner Wiederkunft hat dieses Elend ein Ende. Gott erschafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, sein ewiges Reich. Und bevor Jesus diese Welt verlassen hat, sagt er zu seinen Jüngern: Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Das ist deine Bestimmung. Und ich frage dich heute, bist du einmal dabei in der Ewigkeit? Bist du dabei, wenn Jesus wiederkommt? Oder bist du eher lost, planlos, orientierungslos, verloren, weil du Jesus nicht kennst, geschweige denn sein Kommen erwartest? Es ist ein paar Jahre her. Ich war 14, damals, als wir mit unserem Heimat-CVM unterwegs waren auf einer Fahrradtour durch den Nordschwarzwald. Volle Satteltaschen, Affenhitze, hohes Tempo, donnern wir in der Nähe von Bad Teinach den Berg hinunter, als es plötzlich unter mir einen Schlag tut, den man einen Kilometer weiter noch gehört hat. Es hat den Schlauch mitsamt dem Mantel zerrissen. Irgendwie komme ich zum Stehen, mir ist nichts passiert, aber das Fahrrad völlig im Eimer. Nichts zu reparieren, also vor Ort zumindest nicht. Völlig klar, der Kerl muss abgeholt werden. Der Jugendreferent ruft seine Frau an, dass sie mich abholen kommt. Die Gruppe fährt weiter und der Jugendreferent wartet mit mir, bis eben seine Frau da ist. Und dann sitzen wir da so im Wald und auf den ersten Knaller kommt der zweite Knaller. Als wir da so im Wald sitzen und er mich fragt: Uwe, hast du Heilsgewissheit? Ich meine, so eine Frage, die man als 14-Jähriger schon gar nicht, und ich weiß nicht, ob bis heute Ihnen diese Frage mal jemand gestellt hat. Für mich schon ein echter Knaller, obwohl ich damals schon bewusst Christ war. Und Jesus, dieses gesagt habe: Jesus, ich möchte mit dir leben. Aber diese Frage: Uwe, bist du mal dabei in der Ewigkeit? Da sitzt der junge Kerl da neben seinem Jugendreferent. Ich weiß nicht, ich hoffe, war meine Antwort. Woraufhin er mir einen Bibelvers mitgibt oder mich hineinnimmt ins Johannesevangelium, wo Jesus einmal sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wer glaubt, der hat. Für mich wurde damals im Wald aus einem Ich hoffe, ein Ich weiß. Ja, ich bin einmal dabei in der Ewigkeit. Nicht, weil ich's hätte, sondern weil mein Herr Jesus mich hat. Wer glaubt, der hat. Und deshalb die Frage: Hast du Heilsgewissheit oder bist du einmal dabei in der Ewigkeit? Und wenn du jetzt zögerst, dann ist das die Schlüsselfrage. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Glaubst du, dass Jesus Mensch geworden ist für dich und für dich am Kreuz gestorben, getragen hat, was wir nicht tragen können, dann Schuld und all das Kaputte dieser Welt, um dir und mir das ewige Leben zu schenken? Glaubst du das und glaubst du an Jesus? Wenn ich weiß, dass viele von euch sagen würden, ja natürlich, dann hat es für mich nur eine zweite Ebene. Auch eine Erfahrung am Sterbebett eines Menschen, den ich als geistliches Vorbild geschätzt habe und durch den viele Menschen geistlich geprägt worden sind und der auf dem Sterbebett fragt: Wird's reichen? Mir hat's den Vogel rausgehauen. Ein Mann, den ich geschätzt habe, auch geistlich geschätzt hat, fragt auf dem Sterbebett: Wird's reichen? Wer glaubt, der hat. möchte ich euch zusagen, wer glaubt, der hat nicht, weil wir es hätten, im Kopf nicht und sonst auch nicht, sondern weil dein Herr Jesus dich hat. Und so werden wir einmal, wenn es dann heißt, Game Over für diese Welt, hören, Gottes Willkommen im Himmel. Wie wir vorbereitet sind, war unsere Frage, zwei Übungen hat uns Paulus mitgegeben. Schau auf deine Bestimmung, Gott will dein Heil. Und leb dein Leben mit Glauben, Liebe und Hoffnung. Glauben ist ja nicht nur ein Fürwahrhalten von irgendwas, was richtig oder falsch ist. Glaube, das ist Liebe, das ist Hoffnung, Jesus Liebe, Jesus Hoffnung. Und die Gewissheit, Jesus kommt wieder und ich bin dabei. Mit diesem Ziel vor Augen und mit dieser Lebenseinstellung, ich habe Glauben, Liebe und Hoffnung. Was glaubt ihr, wie das Jugendwort 2021 denn heißen wird? Ah, doch sicher nicht mehr lost, sondern dann safe. Und vielleicht stehen wir an der Bushaltestelle und hier ist die Jugendarbeit auch ein kostbarer Schatz, dass wir miteinander unterwegs sind, dass Menschen hier auch einen Weg gehen. Und vielleicht stehen wir dann an der Bushaltestelle und plötzlich hören wir zwei neben uns einander sagen, ey Digga, du bist ja was von safe. Ich bete mit uns und lade sie ein, mitzubeten, dich mitzubeten. Und wenn du sagst, ja, ich habe das bisher eigentlich ziemlich verdrängt, dass Jesus wiederkommt, dann lade ich dich ganz besonders ein, dieses Gebet zu deinem eigenen zu machen. Danke, Jesus, für deine Liebe. Keiner soll verloren gehen. Das wünschst du dir so sehr und du hast alles dafür getan, dass das wahr werden kann. Du bist dafür am Kreuz gestorben und hast getragen, Herr, was wir nicht tragen können. Unsere Schuld und das Elend dieser Welt. Jesus, das will ich dir sagen, mein Leben soll dir gehören. Dir vertraue ich. Vergib du mir meine Schuld und hilf mir so zu leben. Ja, wie es dich ehrt. Ich will vorbereitet sein, Jesus. Wenn du einmal wiederkommst, egal was für wen auch kommen mögen, komm du und mach uns stark im Glauben an dich und mach uns stark in der Liebe zueinander. Gerade auch in diesen herausfordernden Zeiten, wo Liebe erkaltet, auch bei dieser Frage nach, wie gehen wir mit Corona um. Herr, mach uns stark in der Liebe und erfülle uns mit Hoffnung auf dein Heil. Jesus, lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Amen.